Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Die MotoGP hatte mal wieder ein Rennen an diesem Wochenende und es fand in Silverstone in Großbritannien statt. Und es gab Unfälle, es gab Überholmanöver und es gab Motorschäden. Sowas haben wir in dieser Saison bislang ganz selten gesehen und darüber muss gesprochen werden. Und das tue ich jetzt mit Gerald Hinbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle MotoGP-Fans.
Gerald, das war ein mal wieder sehr, sehr heftiges Wochenende dort in Silverstone. Es ist wieder eine ganze Menge passiert.
Ja, absolut. Und das Rennen war spannend bis zum Schluss. Ja, es konnten mehrere Fahrer gewinnen und den Sieg kämpfen. Und es war super Wetter auch, also Herz, was willst du mehr? Es war richtig toll.
Ja, wir müssen über den Trainingsunfall von Jonas Folger als erstes sprechen. Im Warm-up versagten ihm wohl wieder die Bremsen und er fuhr geradeaus direkt in den Reifenstapel, musste hinterher mit einer Trage abtransportiert werden, musste ins Krankenhaus gebracht werden, aber du hast die neuesten Infos, ihm scheint es halbwegs gut zu gehen.
Ja, ihm scheint es gut zu gehen, den Umständen entsprechend. Also wenn du bei der Geschwindigkeit keine Bremse hast und absteigst, da haben sie Motorräder fast 300 km/h drauf, dann ist das natürlich nicht lustig. Also er war schon ordentlich durchgeschüttelt. Das hat man auch gleich am Fernsehbild gesehen, wo er sich dann noch einmal im Kiesbett hingelegt hat und dann eben auf einer Trage abtransportiert wurde. Er hat keine schweren Verletzungen davon getragen, also keine Brüche oder sonstige Sachen. Blaue Flecken wird er auf jeden Fall haben. Und die Ärzte haben ihm dann ein Startverbot gegeben, auch weil er davor schon einen Virusinfekt hatte, das ganze Wochenende körperlich geschwächt war und so. Und da gehen die Ärzte einfach so gut es geht, kein Risiko ein und geben ein Startverbot eben aus, damit wirklich geschwächte oder durchgeschüttelte Fahrer nicht sich dann nochmal ein Risiko aussetzt, mit solchen Maschinen zu fahren. Ist natürlich bitter für ihn, dass das wieder passiert ist, ein technisches Problem mit der Bremse, wie es auch schon in Österreich der Fall war. Aber zum Glück geht es ihm gut und er wird in 2 Wochen in Misano wieder fahren können.
Mhm. Er konnte dann am Rennen natürlich nicht teilnehmen. Das Rennen, das MotoGP-Rennen, hat am Ende Andrea Dovizioso vor Maverick Vinales und Valentino Rossi gewonnen. Cal Crutchlow wurde Vierter. Wie hat Andrea Dovizioso das Rennen gewonnen?
Über seine clevere Fahrweise, muss man sagen. Also am Anfang hat Valentino Rossi mit einer knappen Sekunde Vorsprung lange geführt. Und es war insgesamt interessant zu sehen, wie sich die Reifen gestalten, weil alle in der Spitzengruppe sind mit dem harten Hinterreifen gefahren. Vinales als einziger mit dem weichen Reifen. Also das war schon mal interessant zu sehen, ob vielleicht alle ins Klo gegriffen haben und er den goldenen Griff gemacht hat oder nicht. Im Endeffekt war es dann doch ziemlich ausgeglichen von den Reifen. Die Fahrer haben gemeint, es ist gar nicht so ein großer Unterschied zwischen den Mischungen, obwohl man auf dem Papier natürlich glaubt, hart und weich, dazwischen gibt es noch Medium, also dass da große Unterschiede sind, sollen nicht so groß gewesen sein auf dieser Strecke. Und Dovizioso hat nachher gesagt, er hat in der Anfangsphase gemerkt, dass alle versuchen, die Reifen zu schonen, um dann eben für das Ende richtig attackieren zu können. Und wir haben jetzt schon in dieser Saison oft gesehen, dass Dovizioso mit dem Umgang mit den Reifen über die Renndistanz einfach so extrem clever ist. Er beobachtet hier auch die Gegner, sorgt die Informationen auf, wenn er sich die Reifen von den anderen anschaut, hat das richtige Gespür im Gelenk, im Handgelenk, muss man mal sagen, und setzt das einfach um. Und das war definitiv das Geheimnis für den Sieg. Interessant war, was Marc Marquez nachher gesagt hat. Als Dovizioso Marquez überholt hat, hat er dann auf einmal gecheckt, hey, Dovizioso ist heute der Mann, den es zu schlagen gilt. Er ist der richtige Sieganwärter. Also der hat das relativ früh auch abgeknissen, dass der Dovizioso da mit den Reifen das richtige Spiel macht und das perfekt umsetzt. Dovizioso hat im Anschluss an das Rennen gemeint, er war jetzt definitiv nicht der viel schnellere Pilot oder überhaupt der schnellere Fahrer an dem Tag. Er hat in den letzten 2 Runden dann 100% gegeben, weil eben die Reifen super geschont hat bis zu dem Zeitpunkt und sich das Rennen eben perfekt taktisch eingeteilt hat.
Ja. Es waren sowieso sehr viele Fahrer auf den harten Reifen unterwegs. Woran lag das? War das der Grund, dass Silverstone eigentlich eine Formel-1-Strecke ist und mit den ganzen Bodenwellen dann vielleicht nicht so für ja eher die weicheren Reifen geeignet waren? Ich habe gestern bei Stefan Bradl zugehört, dem Eurosport-Experten, der hat gesagt, in der Moto2 war es, da kommen wir gleich noch drauf, ein Überlebenskampf auf den letzten Runden wegen der Reifen.
Ja, definitiv. Also die wellige Strecke ist durch die Formel 1, aber auch durch viele andere Automobilrennen, die in Silverstone das ganze Jahr über stattfinden, ist der Belag schon sehr alt und wellig und nicht mehr so optimal. Die Fahrer fordern auch, die MotoGP-Fahrer fordern auch, dass es dann für nächstes Jahr einen neuen Asphalt gibt. Ob das passieren wird, bleibt abzuwarten. Aber mit den Bodenwellen haben die da schon zu kämpfen gehabt und das wirkt sich dann auch auf die Reifen aus, auf jeden Fall.
Ja.
Und es war natürlich am Sonntag auch wirklich sonnig und für Großbritannien sehr warm.
Ja.
Und das spielt natürlich auch eine Rolle, ganz klar. Ja. Und du darfst nicht vergessen, insgesamt, wenn Michelin sich auf das Rennen vorbereitet, dann wissen sie nicht, wird es ein heißes Wochenende in Silverstone, wird es komplett regnen, wird es kalt sein, wird es ein Herbsttag. Und da müssen sie natürlich für alle Bandbreiten die Reifen auch abdecken, zumindest versuchen abzudecken. Ja.
Wer kann auch ahnen, dass Sommer in Großbritannien ist, ne?
Ja, total.
Valentino Rossi lag lange Zeit in Führung, hatte den besten Start und führte dann lange, bis er dann von Dovizioso und Vinales überholt worden ist. Woran lag es, dass Valentino Rossi dann am Ende nicht mehr mithalten konnte, nicht mehr mithalten in Anführungsstrichen? Er war ja nicht mal eine Sekunde hinter Vinales und Dovizioso.
Ja, er hat auch gemeint, dass er dann am Ende nicht mehr genug Grip hatte von den Reifen und dann auch nicht mehr geben konnte. Trotzdem war er insgesamt zufrieden, dass er eben lange vorne war, dass er wirklich jetzt da um den Sieg gekämpft hat, wieder auf dem Podium gestanden ist, weil in den vergangenen Wochen gab es ja die diversesten technischen Schwierigkeiten bei Yamaha. Eine Achillesferse bei Yamaha, wie wir jetzt schon öfters drüber geredet haben, ist eben der Reifenverschleiß über die Renndistanz. Und eine Woche vorher haben sie ja in Misano einen Privattest gemacht und Yamaha hat gesagt, sie haben extrem viel an der Traktionskontrolle gearbeitet und da kleine Fortschritte geschafft. Und das hat sich jetzt hier in Silverstone bei beiden Fahrern gezeigt. Also das mit dieser Reifenproblematik, die sie jetzt zum Beispiel vorher in Österreich hatten, war jetzt hier nicht so eklatant groß. Ja, Vinales hätte ja fast gewinnen können. Er war ja Dovizioso dran in der letzten Runde. Mhm. Also da hat Yamaha einen Fortschritt definitiv gemacht und deswegen war Valentin Ross insgesamt zufrieden, auch wenn er jetzt nach langer Führung nur unter Anführungszeichen Dritter geworden ist.
Mhm. Cal Crutchlow ist in seinem Heimatrennen Vierter geworden. Der muss doch auch erleichtert gewesen sein, endlich mal wieder ein gutes Ergebnis eingefahren zu haben.
Ja, klar. Und typisch Kell hat er nachher gesagt, er ist hergekommen, um zu gewinnen.
Ja,
darum
genau.
Ist er enttäuscht mit Platz 4. Ja, es ist typisch Kell. Aber ganz klar, ich meine, er ist ein super Rennen gefahren. Platz 4 ist okay. Ja, also er kann auf jeden Fall stolz auf sein vor heimischem Publikum. Klar, letztes Jahr ist er auf dem Podium gestanden. Das hat diesmal knapp nicht gereicht, aber seine Performance war wieder voll da und das ist schon voll in Ordnung, ja.
Was wir gesehen haben und was wir sehr, sehr selten gesehen haben in dieser Saison bislang, waren Motorschaden bei Marc Marquez. In der Runde 13 machte er selbstständig beziehungsweise machte seine Honda das WM-Rennen wieder unglaublich spannend, als er sein Motorrad abstellen musste beziehungsweise es keinen Mucks mehr tat. 13. Runde, Marc Marquez mit Motorschaden raus. Was war da passiert?
Also für ihn kam das komplett überraschend. Er hat gesagt, das hat sich überhaupt nicht angekündigt. Plötzlich Warnlicht, puff, Motor weg. Und er hat die Kupplung gezogen, weil es Hinterrad blockiert hat, um nicht zu stürzen. Und damit war es das. Ja, also es gab keine Ankündigung. Es war auch ein frischer Motor für dieses Wochenende. Direkt gestern nach dem Rennen konnte keiner jetzt sagen von Honda, was jetzt genau die Ursache war. Du hast natürlich recht, das Motorschäden sieht man selten. Bei Aprilia haben wir in diesem Jahr ein paar Motordefekte gesehen, aber bei Honda ist das schon ewig her. Also Dani Pedrosa wurde nach dem Rennen gefragt, ob er mal einen Motorschaden hatte im Rennen. Und er hat gesagt, er kann sich nicht erinnern und er fährt jetzt seit 2006 für Honda. Mhm. Ja. Also da siehst du, dass das wirklich extrem selten vorkommt. Auf der anderen Seite, es ist Motorsport, das gehört dazu, kommt vor. Rossi ist im Vorjahr in Mugello der Motor geplatzt. Es passiert selten, aber es kommt vor. Und ich würde mal sagen, dass Marquez doch, wenn er durchgefahren wäre, ziemlich sicher auf dem Podium gestanden wäre. Vielleicht hätte er auch gewonnen, wir wissen es nicht.
Ja.
Aber ich glaube, Podestplatz wäre auf jeden Fall drin gewesen und das wäre auf jeden Fall für seine WM ein gutes Ergebnis gewesen. Und jetzt für uns als neutrale Beobachter und MotoGP-Fans ist sein Ausfall natürlich super, weil die WM natürlich jetzt wieder total spannend ist, ja, und alles wieder offen ist zwischen zumindest den ersten drei Fahrern.
Andrea Dovizioso führt jetzt mit 183 Punkten vor Marc Marquez mit 174 Punkten und Maverick Viñales mit 170 Punkten. Selbst Valentino Rossi mit 157 Punkten ist noch nicht abgeschlagen. Und auch Dani Pedrosa kann sich ja sogar noch ein bisschen Hoffnung machen auf einen Weltmeistertitel. Auch wenn er gestern so ein ganz kleines bisschen, ja auch Punkte lassen musste dann. 9 Punkte nur geholt für Dani Pedrosa, vielleicht ein bisschen zu wenig?
Ich würde es gemischt sehen. Er ist ins Ziel gekommen und hat 9 Punkte gesammelt. Das ist mehr als Marquez. Ja, muss man auch mal festhalten. Aber Dani Pedrosa hat extreme Schwierigkeiten gehabt auf dieser buckligen Strecke. Mhm. Er ist halt der kleinste und leichteste Fahrer. Und während zum Beispiel Marquez halt sehr viel mit seiner Physis machen kann auf dem Motorrad, muss Pedrosa viel mit dem Stil machen. Und wenn sich das Motorrad halt auf diesen Bodenwellen extrem aufschaukelt und unruhig ist, hat er jetzt nicht diese physische Kraft, sagen wir jetzt wie ein Vinales oder ein Marquez, um hier etwas dagegen zu wirken. Und er hat auch nicht die Körpergröße wie ein Rossi mit den langen Beinen und viel längeren Armen, um hier eine andere Hebelwirkung zu erzielen aufs Motorrad. Und da war er einfach verloren. Also das war Streckencharakteristik, vor allem Bodenwellen, ja, und da konnte er nicht viel machen. Es ist im Rennen auf jeden Fall besser gelaufen für ihn als in den Trainings, wo er ja mit Ausnahme vom Qualifying komplett weg war. Ja, er hat Punkte geholt, würde ich mal sagen, Schadensbegrenzung. Aber natürlich 35 Punkte Rückstand. Ich würde es schon mal sagen, da müsste er jetzt schon einige Rennen noch gewinnen von den Verbleibenden, um wirklich noch eine Titelchance zu haben.
Das nächste Rennen ist in 14 Tagen dann in San Marino auf der Strecke in Misano. Und dort werden dann natürlich dann auch wieder Marc Marquez angreifen und dann Andrea Dovizioso versuchen, dann auch wieder zu überholen. Das war die MotoGP, aber auch die Moto2 und die Moto3 ist natürlich gefahren. Takaaki Nakagami gewinnt das Moto2-Rennen in Silverstone und hat damit, lass mich nachgucken, seinen ersten Saisonsieg gefeiert.
Ja, also das ist total lustig gewesen. Nakagami hat eine eigentlich sehr durchwachsene Saison gehabt. Ja. Er war vorher dreimal Dritter, aber eigentlich dafür, dass er jetzt schon seit 2012 in der Moto2 ist und immer wieder mal an der Spitze dabei war, war es eigentlich eine schwache Saison mit mehr Tiefen als Höhen. Und vor Silverstone wurde ihm bekannt gegeben, dass er nächstes Jahr MotoGP fahren wird für LCR Honda. Mhm. Und plötzlich platzt der Knoten und er fährt da allen um die Ohren. Also das war echt ziemlich beeindruckend. Nur die große Frage wird natürlich sein, wie ist es in 2 Wochen in Misano? Wird er auch wieder in der Spitzengruppe dabei sein oder wieder da irgendwo auf Platz 10 herumfahren?
Ja.
Bleibt abzuwarten.
Da muss man ihm dann auch noch irgendeine gute Nachricht übermitteln, dann fährt er wieder alles in Grund und Boden.
Könnte sein.
Ja. Mattia Pasini hatte die Pole gesetzt und ist dann auf Platz 2 eingefahren. Er hatte keine Chance, Nakagami zu überholen?
Ja, er war dann schon vor allem in den letzten Runden dran. Vielleicht hätte er auch noch 2, 3 Runden gebraucht, um noch einen Angriff zu setzen. Aber der alte Haudegen aus Italien, der zeigt hier wirklich wieder, dass er nicht zum alten Eisen gehört. Ich meine, jetzt 3 Poles in Folge zu holen, ist schon ziemlich beeindruckend. Ich meine, das letzte Mal davor war er im Jahr 2007, glaube ich, auf der Pole Position. Also der erlebt hier wirklich seinen zweiten Frühling. War dran am Ende, definitiv. Hat knapp nicht gereicht, aber jetzt kommt das Heimspiel für ihn. Und vielleicht wächst Pasini dort über sich hinaus und holt einen Sieg. Also zutrauen würde ich es ihm auf jeden Fall.
Ein quasi Heimspiel gibt es auch für Franco Morbidelli in San Marino. Der ist hier auf dem 3. Platz eingefahren. Das ist ein eher ungewöhnliches Ergebnis für Morbidelli, der so viele Rennen schon gewonnen hat. Aber wenn er schon nicht gewinnt, dann wenigstens vor Tom Lüthi bleiben. Dem hat er wieder Punkte abgeknöpft und führt dann jetzt mit knapp 30 Punkten Vorsprung.
Ja, also ich finde, für Franco Morbidelli ist das Ergebnis okay. Mhm. Du kannst halt nicht jedes Rennen gewinnen, das ist so. Und er war nachher im Parc Fermé auch relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Er und sein Teamkollege Alex Marquez haben am Anfang des Rennens da ein irres Tempo vorgelegt und sind da allen auf und davon gefahren, bis Alex Marquez dann gestürzt ist. Und dann eben im letzten Renndrittel konnte Morbidelli einfach die Pace nicht mehr halten. Da waren die Reifen am Ende, so wie du es vorher schon angesprochen hast. Und er hat den 3. Platz gerettet, wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft. Also da kann man nicht Schlechtes sagen. Also er ist weiterhin total auf Titelkurs. Vor allem, wie du auch gesagt hast, dass er den Tom Lüthi wieder hinter sich gelassen hat. Und für einen Lütti wird es halt dann doch immer schwieriger, hier noch einmal richtig ranzukommen.
Es sind halt ja auch schon 29 Punkte Vorsprung. Und so konstant, wie Morbidelli gepunktet hat, wird es ja schon eine sehr schwierige Nummer für Lütti, da noch mal ranzukommen.
Ich glaube auch. Also damit Lütti wirklich jetzt noch einmal eine Chance hat, bräuchte Morbidelli jetzt 2, 3 Rennen, die wo er wirklich schlecht ist, ja, irgendwo außerhalb Platz 10. Oder er hat einen Ausfall und Lütti gewinnt. Dann ist natürlich wieder alles offen. Aber ich glaube schon, dass Lütti jetzt hier ein bisschen Hilfe von Morbidelli bräuchte, um wieder richtig ranzukommen und dann eben im Titelrennen wieder zu sein.
Ja. In der Moto 3 möchte man so ein ganz kleines bisschen Pseudospannung in der Fahrerwertung aufbauen, weil Aaron Canet hat dieses Rennen gewonnen vor Bastianini und Martin auf jeweils 3 Hondas und jemand wie Juan Mir hat gar nicht so weit vorne abgeschnitten, beziehungsweise ist nur, ich lass mich gucken, 5. geworden. Aaron Canet gewinnt das Rennen ganz knapp, mit ganz knappem Vorsprung vor Bastianini. Wie ist das Rennen da gelaufen?
Also auf der Strecke extrem spannend. Du hast ständig Überholmanöver gehabt. Die Spitzengruppe war extrem groß. Wenn du dir das Ergebnis anschaust, dann hast du zwar gesagt, dass Juan Mir 5. wurde, aber er hatte nur eine halbe Sekunde Rückstand auf den Sieger. Ja, also das ist nicht viel. Und wir hatten hier 20 Fahrer innerhalb von 4,5 Sekunden. Also es war wirklich eine Riesenspitzengruppe mit ihren Fights. Da hätte jeder einfach gewinnen können. Und hier auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Mir ist als 5. ins Ziel gekommen, ist jetzt zwar nicht am Podium, aber er hat Punkte gemacht. Er hätte, falls ein blödes Manöver oder so, was auch immer passiert wäre, hätte auch punktelos ins Ziel kommen können. Also für ihn ist es weiterhin total nach Plan Richtung WM-Titel. Das Rennen wurde natürlich eine Runde vorher abgebrochen, weil es einen Unfall gegeben hat von Juan Fran Guevara und Boben Snyder. Guevara ist im Krankenwagen abtransportiert worden. Aber hier können wir auch Entwarnung geben. Bei ihm ist auch alles okay und er wird nächstes Jahr, beim nächsten Rennwochenende wieder dabei sein. Das Rennen wurde abgebrochen aus dem Grund, als die Streckenposten zu ihm hingelaufen sind, war er in den ersten 30 Sekunden bewusstlos.
Ach so.
Und da hat die Rennleitung gleich gesagt, okay, rote Flagge, Rennen beendet, weil es war eh schon mehr als 2/3 der Distanz. Das heißt, du kannst es mit vollen Punkten werten. Und hier, um hier den Fahrer gefahrlos versorgen zu können, hat die Rennleitung eben sofort die rote Flagge gezeigt. Aber wie gesagt, dem Spanier geht's gut und er wird beim nächsten Rennen wieder dabei sein können.
Ja. Jetzt geht es nach San Marino, nach Misano. Gibt es in der Zwischenzeit nochmal Tests?
Nein, bis Misano gibt es jetzt von den Top-Teams keine Tests. Die haben schon vor Silverstone dort einen privaten Test gehabt. Und damit ist es natürlich schwierig vorherzusagen, wie es dort laufen wird, weil alle haben sich vorbereitet, alle haben die Setup schon optimiert. Es wird dann am Freitag und Samstag in erster Linie nur mehr darum gehen, zu checken, wie sind jetzt die Temperaturen, welche Reifen passen hier optimal und hier noch Feinjustierungen vorzunehmen. Aber die grundsätzliche Arbeit wurde von den Top-Teams schon erledigt. Und wie du gesehen hast, die vergangenen Rennen waren alle knapp und alle eng beisammen. Also hier kann es definitiv wieder extrem spannend zugehen.
Ja, in Misano in 14 Tagen wird es hoffentlich wieder spannend zu gehen. Ich meine, die MotoGP-Saison hat ja bislang und in dieser Saison nicht enttäuscht. Das war Gerald Dirnbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Zusammenfassung vom Wochenende vom MotoGP in Silverstone. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Danke, Gerald.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.